Hallo und herzlich willkommen zur 229. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem hellsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ja, ich hatte heute meinen ersten Tag wieder im Labor. Also montags habe ich ja Homeoffice, habe gestern schon gearbeitet. Ja, nach 3 Wochen Urlaub ist das ja immer eine gewisse Eingewöhnungsphase, die man da hat. Man muss sich ein paar Dinge erinnern. Häufig ja, dass man sein Passwort vergisst zum Beispiel. Das hatte ich glücklicherweise nicht. Aber ja, es hat nur etwa 18 Minuten gebraucht. Da hatte mich die schnöde Realität wieder bei der Arbeit und konnte die Sachen machen, die ich auch schon vorm Urlaub gemacht hatte. Da ist es leider nicht sehr viel besser geworden mit der Blauzungenkrankheit in Schleswig-Holstein. Allerdings, die Probenzahlen sind jetzt ein klein wenig nach unten gegangen. Ich habe gesehen, wir hatten tatsächlich, oder heute sind nur etwa noch die Hälfte der Proben eingegangen, die wir vor einer Woche hatten. Das sieht also schon mal ganz gut aus, aber es ist immer noch ja jede Menge. Und dafür, dass es gar nicht meine Abteilung ist, in der ich da arbeite, ja, wundere ich mich, wie die das sonst schaffen würden. Ja, aber es geht. Was auch ging, waren Nachos. Wir haben am Wochenende endlich mal überbackene Nachos gemacht. Es ist hier im Hause eine Tradition, dass wir 3-mal im Jahr überbackene Nachos machen, wobei Jahr dann kein Zeitjahr ist, wenn man so will, sondern ja, das nach Football-Season geht. Denn es gibt immer überbackene Nachos zu Beginn der NFL-Saison, dann zum Ohio State-Michigan-Spiel und natürlich zum Super Bowl. Nun war es ja aber in den letzten Wochen, selbst hier in Kiel, doch relativ warm und sommerlich. Da passen überbackene Nachos nicht so wirklich und deswegen haben wir das ein bisschen nach hinten gezogen. Jetzt am Wochenende ist es aber deutlich kühler geworden und wir haben endlich zugeschlagen. Und ich sag mal so, das wurde auch Zeit. Das war doch extrem, extrem lecker. Das ja, hat sehr gefehlt. Ja, was anscheinend auch hier gefehlt hat, war eine Lampe im Büro. Also nicht, dass wir nicht eine hätten, aber wir hatten eine, wie sagt man so, eine Klemmlampe, die an einem Regal hier unten hing. Die wurde jetzt gerade vor 5 Minuten umgebaut, sodass ich jetzt ja gut beleuchtet bin. Also wenn ich hier ein bisschen verstrahlt drüber komme, dann kommt das durch die neue Lampenposition. Da muss ich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Die ist jetzt sehr dicht an mir dran. Die waren sonst einen halben Meter weiter weg und sie quasi ja fast in meinem Gesicht. Muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ist allerdings so eine sehr dezente Lampe, also ist jetzt nicht besonders hell, aber doch ein bisschen ungewohnt. Und mal gucken, ob meiner Frau das überhaupt ausreicht, denn eigentlich habe nur noch ich jetzt Licht und sie gar nicht mehr. Aber ja, mal schauen. Sie wird sich melden, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr euch melden wollt, dann benutzt dazu doch die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder aber über meine Homepage smk-blog.de, wo ihr unter anderem auch mein Buch kaufen könnt, The Special Ones, Kicker und Panther. Gibt noch ein paar Exemplare, sowohl im Hardcover als auch im Taschenbuchformat. Taschenbuch ja für 10,90. Auch da schon mal an Weihnachten denken. Ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Und ja, wenn ihr wollt, dann weiß ich nicht. Meine Frau hat so schicke Stempel. Dann macht sie bestimmt einen Weihnachtsstempel oder einen Eichhörnchenstempel damit rein. Das kriegen wir bestimmt auch noch hin. Los geht es mit den News und Transaktionen aus der Woche. Das sind auch gar nicht so viele diesmal wieder. Am letzten Dienstag ging es allerdings los, da hat man bei den Tampa Bay Buccaneers auf dem Practice Squad einmal durchgemischt und einen neuen Panther geholt. Man hat Seth Wernon, den man da auf dem Practice Squad hatte, rausgeschmissen und dafür den frühen Chicago Bears Panther Trenton Gill reingeholt. Und ja, ich glaube, das war eine gute Entscheidung für den. Leider nicht so gut ist es für den Longsnapper bei den Tampa Bay Buccaneers gelaufen. Evan Deckers hatte sich da verletzt und man hat dann einen alten Bekannten, nämlich einen Longsnapper, der auch schon mal bei denen im Practice Squad war, Zach Treiner, geholt, der jetzt also den Job für ihn macht. Am Mittwoch werden traditionell in der NFL die Special Teams Spieler der Woche bekannt gegeben und ja, auch da nicht so ganz überraschend, wie es geworden ist. Einmal Will Lutz in der AFC von den Denver Broncos, der Kicker, und Panther Jake Fox. Jake Fox habe ich geschrieben, heißt aber Jack Fox. Jack Fox bei den Detroit Lions. Bei den Atlanta Falcons hatte man einen riesen Workout da, nämlich sowohl 2 Kicker als auch 2 Panther als auch 2 Longsnapper. Die Kicker waren Riley Patterson und Anders Carlson, die Panther waren Jack Browning und Austin McNamara, also 2 Rookies, und die Longsnapper waren Peter Bowden und Randon Plattner. Da ist jetzt keiner unter Vertrag genommen worden, das war wahrscheinlich so ein, ja, man nennt es so ein Shortlist-Workout für den Fall, dass sich mal irgendeiner verletzt, dass man sofort weiß, hier, der, weiß nicht, Riley Patterson, der war richtig gut im Workout, den können wir anrufen, der steht zur Verfügung. Ja, da muss man mal sehen, hoffen wir natürlich, dass da alle gesund bleiben, aber das hat jetzt keine Implikation für die Starter bei den Falcons gehabt. Am Donnerstag gab es dann traditionell Linksfüßer-Workout bei den Panthern. Wir haben einmal bei den LA Chargers hatten wir unseren Freund Brock Miller zu Gast, denn die Chargers haben ja gegen Kansas City gespielt, wo Matt Ariza als linksfüßiger Panther im Einsatz ist und man möchte dann halt den Returner die Chance geben, mal zu schauen, wie der Spin ist bei so einem Ball. Ich habe, weil Manuel mich darum gebeten hatte, habe ich mal geguckt, wie dann die Muff Rate ist zwischen Kickern, zwischen linksfüßigen Kickern, Panthern und rechtsfüßigen Panthern. Das ist nicht ganz so einfach, denn die NFL erfasst ja nicht, ob das ein Linksfüßer oder Rechtsfüßer ist, sprich, das muss ich per Hand machen. Und ich habe das dann nur gemacht bei den Panthern, die mehr als 3 Muffs hatten. Sprich, in Wirklichkeit wird die Zahl noch ein klein wenig größer sein, aber knapp ein halbes Prozent, nicht ganz ein halbes Prozent mehr Muffs bei linksfüßigen Panthern. Also es hat schon einen kleinen Effekt, aber wir reden da so von 2,5% zu 2,9%. Also es ist jetzt auch kein Riesending, aber in der NFL möchte man ja alle Risiken minimieren. Auch bei den Colts war ein linksfüßiger Panther da, nämlich ein Australier, Brad Wing. Kennen wir unter anderem aus der UFL und auch von den Steelers. Und denn die spielen auch gegen die Steelers. Da ist ja Collis Waitman zurzeit der linksfüßige Panther. Am Freitag haben wir dann Nachrichten aus der Canadian Football League gehabt, denn da hat unser Freund Lyrum Hairulahu für die Winnipeg Blue Bombers einen geteilten CFL-Rekord aufgestellt, indem er 8 Field Goals in einem Spiel gemacht hat. Ja, wie gesagt, in der CFL ist das schon häufiger vorgekommen, in der NFL bisher ein einziges Mal, nämlich durch Rob Baronas von den Tennessee Titans damals. Ich glaube, es war 2007 oder 2006. Müsste ich nachgucken. Steht im Buch drin. Solltet ihr kaufen, dann könntet ihr da deutlich klüger sein als ich. Am Samstag, wo wir gerade bei der UFL waren, gehen wir da mal hin zurück. Die Arlington Renegades haben da einen Longsnapper unter Vertrag genommen, den wir auch schon kennen, Antonio Ortiz. Und die Tampa Bay Buccaneers haben tatsächlich Trenton Gill auf das aktive Roster befördert durch eine Standard Elevation, also keine Aktivierung, sondern nur Elevation. Ja, und am Sonntag war dann auch Jake Kamada tatsächlich inaktiv. Sprich, wir könnten da einen wirklichen Pantherwechsel sehen. Mal schauen, wie Trenton Gill sich geschlagen hat an diesem Wochenende. Und am gestrigen Montag gab es noch gute Nachrichten von den Cincinnati Bengals, denn die haben ihren verletzten Panther Brad Robbins auf die Designated-to-Return-Liste gesetzt. Sprich, da hat man jetzt 21 Tage lang Zeit zu entscheiden, ob er direkt auf das Active Roster kommt oder wann er da auf Active Roster kommt. Es kann also sein, dass er jetzt am Wochenende noch nicht spielt, sondern das noch 1 oder sogar 2 Wochen dauert. Aber er scheint wieder so weit fit zu sein, dass er am Training partizipieren kann, denn das ist eine Voraussetzung dafür, dass er da von dieser Liste runterkommt. Ja, das waren die News und Transaktionen. Bevor wir in die NFL springen, gehen wir ganz kurz nach Europa und da sogar nach Deutschland. Denn am Wochenende standen die Halbfinalbegegnungen in der German Football League an und durchgesetzt haben sich die Königlichen sowohl aus Dresden als auch aus Potsdam. Die Monarchs und die Dresden Monarchs und die Potsdam Royals werden also im Oktober auch im German Bowl in Essen aufeinandertreffen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, und es gab jeweils einen Fehlschuss, sowohl bei Fehlkurz als auch bei Extrapunkten. Bei den Fehlkurz habt Florian Finke, Friend of the Show, alle 3 Field Goals, die am Wochenende probiert wurden, probiert für die Dresden Monarchs. Er war 2-mal dabei erfolgreich und bei den Extrapunkten insgesamt wurden nur 6 probiert, bei denen 5 erfolgreich war. Interessant dabei, dass tatsächlich Potsdam auch 2-mal Extrapunkte gekickt hat. Die gehen ja normalerweise immer für eine Two-Point-Conversion. Ich fürchte fast, das war eine Übung einfach, dass man auch das mal drin hatte, denn so wirklich gefährdet war ihr Sieg nicht. Die Finalgegner waren übrigens die Hildesheim Invaders und die Braunschweig Lions. Jetzt aber dann German Bowl Royals gegen Monarchs in Essen. Und ja, das war's aus der deutschen Liga. Wir gehen wieder rüber in die NFL, da zum ersten Spiel. Und da schlagen die Dallas Cowboys die New York Football Giants mit 20-15. Ja, Greg Joseph ist ja der neue Kicker für die New York Football Giants. Und im ersten Spiel hat er ja einen Fehlschuss gehabt, lief da nicht ganz so ideal. Im zweiten Spiel ist er die komplette Offensive der Giants, denn er macht 5 Field Goals, die sind 3 Punkte wert und das sind dann die 15 Punkte, die die Giants gemacht haben. Er trifft aus 52, aus 41, aus 38, aus 22 und nochmal aus 42 Yards. Gereicht hat es aber nicht, was natürlich auch wieder an Brandon Aubrey lag, den Kicker der Dallas Cowboys, wahrscheinlich zurzeit der beste Kicker in der NFL, auch wenn er in diesem Spiel tatsächlich mal einen Field Goal daneben gesetzt hat, aus 51 Yards, kurz vor Ende der Partie, durchaus interessant, denn das Ganze hätte das Ganze ja zu einem 8-Punkte-Spiel gemacht, aber aus 51 Yards ein Kick rechts vorbei, 32 Sekunden waren noch zu spielen, Giants konnten dann aber das dann halt auch nicht nutzen. Vorher war er erfolgreich aus 40 Yards und ja, für ihn Routine, sag ich mal, aus 60 Yards. Das ist wirklich unglaublich. Und dabei fällt mir gerade ein, das habe ich noch nicht in meine Statistik für Kicking for Squirts eingetragen. Das ist doch sehr schön. Da kommt gleich noch ein bisschen mehr Geld zusammen. Denn das war ja nicht das einzig lange Field Goal, was wir an diesem Wochenende hatten. Das, ja, sehr schön. Das freut mich sehr. Da fällt mir aber gerade ein, dass ich das vielleicht auch nochmal irgendwie gesondert ausweisen muss, um mir die Arbeit hier ein bisschen leichter zu machen. Brent Aubrey hat auch die einzigen beiden Extrapunkte in dem Spiel probiert und auch getroffen. Die Panther beide mal mit einem relativ entspannten Tag. Brian Enger für die Cowboys noch mit dreimal häufig im Einsatz gewesen. Sein Bruttoschnitt 55 Yards, 41 davon netto. Ja, und da kann man dann auch schon wieder sehen, dass da irgendwas passiert ist, wenn man eine Differenz zwischen Brutto und Netto von 14 Yards hat. Er hatte ein Touchback, das ist eine natürliche Sache, sag ich mal so. Und dann hat er auch noch einen langen Return durch Smith-Massett zugelassen. Über 22 Yards im dritten Viertel, kurz vor Ende des dritten Viertels war das. Immerhin einen Punt bringt er auch in die 20. Jamie Gillen, der hatte einen Punt für die Giants. 44 Yards war der lang und alles davon waren Netto-Yards. Und es war ein Punt in die 20, nämlich genau an der 18, wo er von Kevonte Turpin gefaircatcht. Greg Joseph hat 6 Touchbacks produziert bei den 6 Kickoffs, die er gemacht hat. Und sein Gegenüber Brandon Aubrey hat nur einen Touchback gehabt bei den 5 Kickoffs, die er gemacht hat. 4 wurden dementsprechend retourniert und einer davon wurde sogar gemufft. Ja, und das quasi doppelt. Denn der wurde erst gemufft von Tracy, der konnte den Ball dann auch schnell wieder aufnehmen, ist dann nach vorne gelaufen und hat dann den Ball gefumbled. Hat allerdings Glück gehabt, dass Mannertz den Ball sichern konnte, hat da beim Return oder beim Sichern dann noch einen Yard verloren. Aber ja, eigentlich eine absolute Vollkatastrophe, der ganze Return, der dann auch nur bis zur 20-Yard-Linie kam. Der längste Return insgesamt für die Giants war 31 Yards lang. Und damit kommen wir schon zum nächsten Spiel. Da haben wir einen Game-Winning-Field-Goal. Es kam durch den Kicker der Atlanta Falcons, denn die schlagen die New Orleans Saints 26-24. Und was für ein Game-Winning-Field-Goal das war. Es war ein 58-Yard-Field-Goal, das längste seiner Karriere und auch ein Stadionrekord für Young Wei Koo von den Atlanta Falcons. Unglaublich schöner Kick, war auch noch einiges an Platz da. Young Wei Koo ja immer interessant zu sehen, der hat doch eine etwas andere Kicking-Technik, die Anlauftechnik ist bei ihm ja deutlich anders als bei den meisten Kickern. Der steht sehr viel gerader am Ball, längst nicht so weit zur Seite wie andere. Das ja, sieht immer ein bisschen anders aus, das finde ich immer sehr interessant und er hatte wirklich überhaupt kein Problem mit diesem Ball, hatte vorher auch schon 3 weitere Field Goals erzielt. Also, wenn man den im Fantasy-Football aufgestellt hat, das hat sich richtig gelohnt. Wird aber noch andere Spieler geben, wo es sich richtig gelohnt hat an diesem Wochenende. Er traf aus 53, aus 44 und aus 42 Yards. Blake Groupy, der traf in der Mitte aus zwischen 44 und 42, liegt 43 Yards. Und da hat er einen Field Goal draus gemacht im dritten Viertel. Insgesamt gab es 5 Extrapunkte in dem Spiel, die waren alle gut. Ja, auch so ein Thema. Wir werden da mal wieder nicht so viel Extrapunkte erleben, die daneben gehen. Bradley Pinion und Matthew Haber sind die Panther der Teams. Bradley Pinion für die Atlanta Falcons. Beide hatten 3 Punts. Pinion für einen 44-Yard-Bruttoschnitt, 38,3 Yards netto. Das deutet dann auch wieder auf einen etwas längeren Return hin. Und so war es dann auch. Shahid war für 17 Yards unterwegs im letzten Viertel. Und immerhin, die anderen beiden Punts bringt Bradley Pinion in die 20, einen davon sogar in die 10 und den nicht sogar in die 10, sondern in die 5-Yard-Linie. Und ja, die Fans der Atlanta Falcons und auch der New Orleans Saints wissen, was da passiert ist. Das war nämlich ein Muff von Shahid, der den Ball dann ja in die Endzone springen ließ, hatte einen Fair Catch gecallt, dann den Ball nicht gefangen an der 3-Yard-Linie. Der Ball springt in die Endzone und Hodge kann ihn für einen Touchdown sichern. Extrem unglücklich, muss man natürlich Shahid auch sagen, man kann keinen Fair Catch an der 3-Yard-Linie callen. Das macht man einfach nicht. Ja, für Bradley Pinion statistisch natürlich genial. Das ist ein Punt in die 20, was die NFL ja nur zählt, in die 5, die ich zähle. Das Ganze wird dann zu einem Touchdown Recover. Das bedeutet, er hat ein EPA. Also jedes Mal, wenn er auf dem Feld kam, hat er im Durchschnitt 1,7 Punkte für sein Team gemacht. Muss man sagen, dass ja Panther nur dafür zuständig sind, den Ball abzugeben. Deswegen ist es schon gut, wenn die einen positiven EPA haben, also der dann normalerweise bei 0,1 oder 0,2 liegt. Ja, er hat ein EPA von 1,7. Das ist schon eine Marke. Matthew Hayward hingegen, der halt ganz normal gepantet hat, hat ein EPA von minus 0,26. Also das ist ein normaler Wert für einen Panther. Hayward insgesamt, ich weiß nicht, ob man da so zufrieden ist bisher in New Orleans. Ich glaube, da muss man sich ja doch mal fragen, ob das so eine gute Idee ist mit den Australiern. Klappt bisher nicht ganz so gut, Lou Hadley im letzten Jahr und jetzt auch Matthew Hayward auch nicht so richtig überzeugend. Hayward hatte 3 Punts für einen 40-Yard-Bruttoschnitt, immerhin alle Yards davon sind auch netto und er bringt alle 3 Punts in die 20 und 2 davon auch in die 10. Also das Placement klappt ganz gut, nur mit der Weite, glaube ich, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Auf der anderen Seite, wenn er die alle Punts in die 20 und sogar 2 davon in die 10 bringen, da ist halt auch nicht mehr so viel Raum zum Manövrieren. Also von daher Placement gut, mach mir da ein bisschen mehr Sorgen um die Power-Punts. Bei den Kickoffs, Blake Rupe 3 Touchbacks bei 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat, 21 Yards der längste Return und Younghoe Koo hatte nur 2 Touchbacks bei den 7 Kickoffs, die er ausgeführt hat, der längste Return da 33 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel und auch, da gab es jede Menge Field Goals, allerdings kein Game-Winning-Kick. Es schlagen die Chicago Bears die LA Rams 24-18. Ja, und fast alle Field Goals in diesem Spiel kamen vom Rookie-Kicker Joshua Carty von den LA Rams, frühere Stanford Cardinal, der in diesem Spiel allerdings auch seinen ersten Fehlschuss in der NFL hatte. Aus 43 Yards kurz vor der Halbzeit ging sein Kick links vorbei. Er macht das gut, indem er später noch ein 25 und ein 52 Yard Field Goal erzielt. Vorher war er aus 46 und aus 37 Yards erfolgreich. Kairos Santos hatte dagegen einen, was Field Goals angeht, relativ normalen Tag, denn der hat nur ein einziges Field Goal probiert und auch getroffen aus 40 Yards. Da hingegen, das macht da in dem Fall dann auch den großen Unterschied, darf er allerdings auch Extrapunkte probieren und macht davon alle 3, die er probiert. Ethan Evans ist der Panther der LA Rams, seinem zweiten Jahr von den Wingate Bulldogs. Der hatte einen einzigen Punt in diesem Spiel. Der war 67 Yards lang, war allerdings nur 51 Yards davon waren netto. Und dann könnt ihr euch denken, was da passiert ist. Es gab einen längeren Return, nämlich über, habt ihr sehr gut ausgerechnet, 16 Yards von Carter im letzten Viertel. 5 Minuten knapp waren da noch zu spielen. Auf der anderen Seite, Tory Taylor. Da hat sich der 4. Runden-Pick, würde ich schon sagen, nach diesem Spiel schon ausgezahlt. Er hatte 5 Punts in diesem Spiel, 66 Yards sein längster, ein Yard weniger als Ethan Evans, aber natürlich auch wunderbar. Insbesondere hatte einen wunderschönen 64-Yard-Punt, der dann out of bounds gegangen ist, an der 66-Yard-Punt sogar, an der LA 8-Yard-Linie. Sehr schön in der Nähe der Hashmarks eingeschlagen, dann 90-Grad-Turn gemacht, zur Seite und dann out of bounds gegangen. Hervorragender Punt. Taylor hat danach dann auch gesagt, ich habe sofort gewusst, dass der gut sein wird. Ja, ist natürlich, der Bounce ist immer so ein bisschen glücklich, wenn der so gut kommt, aber hab schon ein gutes Gefühl gehabt. Und hat natürlich auch erstmal seine Teamkameraden natürlich gedankt, die sich jedes Mal da den Hintern ablaufen müssen und so. Ja, also Tory Taylor in diesem Spiel sicherlich einer der MVPs für die Chicago Bears. Von seinen 5 Punts bringt er 3 in die 20. Er bringt 3 in die 20. Jeden davon in die 10. Also auch 3 in die 10. Einen davon sogar in die 5-Yard-Linie, nämlich direkt an die 5-Yard-Linie. Das war nur in Anführungszeichen ein 51-Yard-Punt. Insgesamt hat er einen Bruttoschnitt von 54,4 Yards, Nettoschnitt 48 Yards. Das kommt insbesondere dadurch, dass einer seiner Punts auch ein Touchback war. Muss auch einen längeren Return zulassen, nämlich durch Smith über 17 Yards im ersten Viertel. Und auch da vielleicht mal ganz kurz den EPA, ne? Ethan Evans minus 2,8, Troy Taylor plus 0,34. Also auch da wieder ein Pluswert und ein relativ deutlicher Pluswert. Das zeigt dann also, dass das wirklich eine sehr gute Leistung war von Torrey Taylor. Wie gesagt, Viertrunden-Pick, der sich jetzt wahrscheinlich schon ausgezahlt hat. Bei den Kickoffs hatten wir diesmal relativ viele Touchbacks. Die anderen Spiele war es ja etwas mehr so, wie die NFL sich das vorgestellt hat. Kairos Santos 5 von 5, Ethan Evans 5 von 6. Der einzige Return in dem Spiel war allerdings dann auch nur in Anführungszeichen 27 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel und da bleiben die Minnesota Vikings ungeschlagen. 31-29 in Green Bay. Ja, und das sah lange Zeit noch sehr viel schlimmer aus für Green Bay. Wir haben ein gutes Comeback da gestartet, aber leider hat es am Ende nicht gelangt. Und wenn man mit 2 Punkten am Ende verliert, dann ist es natürlich doof, wenn der Kicker 6 Punkte nicht macht und insbesondere 6 machbare Punkte nicht erfolgreich verwandeln kann. Insbesondere hat Braden Narveson, so heißt der Kicker der Green Bay Packers, den ersten Critical Miss in diesem Jahr gehabt. Ein Critical Miss, das ist ein Field Goal, welches aus 38 oder weniger Yards daneben geht, denn die durchschnittliche Länge eines Field Goals in der NFL ist ja so knapp 38 Yards und das ist also quasi die Sachen, die man machen muss, sind dann Field Goals, die kürzer sind und 37 Yards, ja, den muss man machen. Gut für uns, er trifft zumindest den rechten Pfosten, sprich, das gab ein Doink und dementsprechend etwas Spendengeld. Später ist er dann, ja, nochmal rechts vorbei aus 49 Yards, das ist dann natürlich nicht mehr ganz so einfach, aber das ist halt so die Distanz, wo NFL-Kicker ihr Geld verdienen müssen. Und ja, er geht 0 für 2 bei den Misses in der ersten Halbzeit. Am Ende Punkte, die halt fehlen. Will Reichert, Kicker, auch Rookie-Kicker der Minnesota Vikings, ein Field Goal, das er probiert hat. Er trifft aus 33 Yards und auch bei den 4 Extrapunkten, die er probiert. Da zumindest ist Brandon Narveson perfekt, geht da 3 für 3. Schön auch da die Reaktion der Green Bay Fans, die dann also wirklich da gejubelt haben, als der Kick erfolgreich war. Kann auch ein bisschen Häme dabei sein, aber ich habe das doch so ein bisschen als Aufmunterung für Narveson verstanden. Daniel Whelan, zu dem kommen wir gleich nochmal, der hatte in seiner Hauptfunktion als Panther in diesem Spiel 3 Punts zur Verfügung, zum Ausführen. Und ja, gleich der erste davon war ein 74-Yard-Punt. Ja, und nicht nur das, dieser 74-Yard-Punt ist gemufft worden und von Green Bay an der 3-Yard-Linie recovered worden. Also sehr viel besser geht's kaum noch. Der Punt selber war 59 Yard lang. Die Recovery wird dem Punter dann aber gut geschrieben, wenn der Ball nach hinten fällt. Also bei einem Muff, wenn der halt nach hinten geht. Deswegen bekommt auch Bradley Pinion halt die in 5 gut gerechnet, dass der Ball von Shahid da gemufft wurde und dann zum Touchdown recovered wurde. Ähnlich ist es hier. Der eigentliche Punt war halt 59 Yards lang, kam dann aber, wurde erst 15 Yards später oder minus 15 Yards später für Green Bay, für Minnesota, dann recovered. Dementsprechend aus einem 59 Yard Punt wird da ein 74 Yard Punt, der dann halt auch noch von Melton an der Minnesota 3-Yard-Linie recovered wurde. Also das geht dann kaum besser. Dementsprechend hat Daniel Whelan auch wieder einen deutlich positiven EPA, sogar noch besser als der von Bradley Pinion, 1,98. Ja, das ist schon ein Wort. Also dementsprechend, wenn Daniel Whelan auf dem Feld war, ja, war das quasi 2 Punkte wert. Insgesamt hat er einen Brutto-Schnitt von exakt 60 Yards gehabt. Ja, da hilft halt so ein 64-Yard-Punt. Netto 56,7 und er bringt 2 der 3 Punts in die 20. Den einen hatten wir ja gerade erwähnt, der schon an der 3-Yard-Linie sogar dann recovered wurde. Ryan Wright ist der Punter der Minnesota Vikings. Der hatte 5 Punts für einen 45-Yard-Brutto-Schnitt, 40,8 davon netto, insbesondere dadurch, dass er einen Touchback hatte. Ist da der Wert nicht ganz so gut, aber immerhin 3 seiner 5 bringt auch er in die 20, einen davon in die 10. Wir kommen zu den Kickoffs. Will Reichert hat 6 Ausgeführt, alles Touchbacks. Brandon Narveson hat 2 ausgeführt. Davon waren 2 Touchbacks. Nee, hat 4 ausgeführt. Davon waren 2 Touchbacks. Längster Return 26 Yards. Und dann kommen wir nochmal zu Daniel Whelan. Daniel Whelan ist ja Ire. Sprich, der hat Gaelic Football und auch Rugby-Erfahrung und kennt sich dementsprechend auch mit Dropkicks aus. Und er hat einen Onside-Dropkick probiert. Nach einiger Verwirrung und einigen Auszeiten, die genommen wurde, hat er den sehr gut ausgeführt. Allerdings muss man dann sagen, weil man hofft dann ja, wenn man so einen Dropkick ausführt, den man auf den Boden dann platziert, dass der Ball irgendwie so einen wilden Tanz macht, Spin macht, irgendeinen Gegner berührt, dass der Ball dann schnell frei ist. War in diesem Fall leider nicht so, sondern der Ball konnte sehr einfach von Oliver angenommen werden. Da war der Ball einfach zu weit und hat halt nichts Wildes gemacht, sondern ist ihm quasi einfach in den Schoß gefallen. Aber schön zu sehen, dass wir da einen Dropkick-Versuch mal gesehen haben und auch einen richtigen Dropkick. Also wir haben uns vielleicht an Justin Tucker, der hat vor einigen Jahren auch mal einen Dropkick-Kickoff ausprobiert, hat den Ball dann aber quasi auf den Boden geworfen und dann halt eine halbe Sekunde später erst gekickt. Und da haben die Schiedsrichter dann gesagt, nee, das ist kein Dropkick mehr, das ist ein illegaler Kick. Und Daniel Whelan, dem war es also wirklich so, dass er den Ball quasi mit der Bodenberührung, wie man das vom Rugby her kennt, getroffen hat. Leider halt nicht erfolgreich. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das ist erfolgreich ausgegangen für die Indianapolis Colts, denn die schlagen die Pittsburgh Steelers 27-24. Ja, Matt Gay ist der Kicker, der gut bezahlte Kicker der Indianapolis Colts und der tritt 3-mal an in diesem Spiel, ist dabei 2-mal erfolgreich, 1-mal trifft er nicht, allerdings aus 54 Yards, da wollen wir dann auch mal Gnade vor Recht ergehen lassen, ist sein Kick links vorbei. Erfolgreich ist er aus 33 und aus 35 Yards und zur Halbzeit traf dann sein Gegenüber Chris Boswell, der Kicker der Steelers, aus exakt 50 Yards. Beide Kicker probieren 3 Extrapunkte, die erfolgreich sind. Der Panther der Indianapolis Colts heißt Rigoberto Sanchez. Er hatte 4 Punts in diesem Spiel für einen 42,5 Yard Brutto, 35,0 Yard Netto-Schnitt. Auch da können wir uns wieder denken, dass es einen längeren Return gab und der war diesmal richtig gut, nämlich von Austin über 30 Yards im dritten Viertel. 2 der 4 Punts, die Sanchez hat, bringt er dann noch in die 20, einen davon sogar in die 10. Aber bei diesen beiden Panthern, da haben wir dann mal deutlich negative EPAs, sprich jedes Mal, wir haben halt den Ball abgegeben und dann konnte der Gegner damit auch Punkte machen. Bei Rigoberto Sanchez hat er einen EPA von minus 0,95. Nicht ganz so schlimm ist es bei Collis Waitman, bei den Pittsburgh Steelers, der hat einen EPA von minus 0,6. Bei seinen 3 Punts, die er ausgeführt hat, der längste war 40 Yards lang, der kürzeste allerdings auch nur 27. Da hatte er allerdings auch nicht so ein wirklich langes Feld, mit dem er arbeiten konnte, denn der Ball wurde an der 14-Yard-Linie gefaircatcht. Da hätte er den Ball also vielleicht noch 5 Yards weiter reinbringen können, aber das wäre dann auch ein 32-Yard-Punt gewesen. Also da hat man mit sehr kurzem Feld gearbeitet. Immerhin 2 der 3 sind dann halt auch in der 20. Es gab in diesem Spiel nur Touchbacks bei allen 10 Kickoffs, die Kicker probiert haben. Deswegen wollen wir da gar nicht so viel drauf eingehen. Wir kommen eher zu den interessanten Sachen und die haben sich in New York abgespielt, denn da haben die Denver Broncos gegen die Jets gewonnen mit 10-9. Ja, im miserablen Regen von New York hat Greg Zuerlein, der Kicker der Jets, alle Punkte für eben diese erzielt. Er trifft aus 23 Yards zu Beginn des zweiten Viertels, dann mit der Halbzeitsirene aus 35 Yards und Anfang des vierten Viertels nochmal aus 40 Yards. Zwischendurch ist Will Lutz, nicht zwischendurch, sondern danach ist Will Lutz einmal erfolgreich. Mit noch 9 Minuten zu spielen, ist er aus 47 Yards mit einem Field Goal für Punkte für die Denver Broncos zuständig. Aber das große Drama spielte sich dann ja in den letzten 1,5 Minuten ab. Es begann mit Will Lutz. Es steht 10-9, also Denver führt. Will Lutz soll ein langes Field Goal probieren. Ist so eine Entscheidungssache. Warum muss er das probieren? Denn wenn das Field Goal daneben geht, bekommen Aaron Rodgers den Ball an der eigenen 40-Yard-Linie. Man hat mit Greg the Leg einen Kicker, der, wenn auch bei miesem Wetter, aber locker ein 55-Yard-Field Goal plus wahrscheinlich sogar probieren kann. Sprich, man muss so etwa an die gegnerische 35, wäre vielleicht gut, 40 mit ein bisschen Wohlwollen. Das sind gerade mal 20 Yards, die man in anderthalb Minuten überbrücken müsste. Man macht es natürlich, man führt nur mit einem Punkt. Sprich, wenn man das Field Goal macht, dann hat man eine 4-Punkte-Führung. Touchdown ist notwendig. Das ist halt dann schon ganz was anderes. Man geht das Risiko und ja, es scheitert halt. Will Lutz aus 50 Yards links vorbei. Ja, das Stadion am Jubeln und man denkt, man hat die Chance. Man bekommt den Ball, man bringt den Ball tatsächlich an die gegnerische 32-Yard-Linie und in gar nicht so kurzer Zeit. Und Greg Zuerlein probiert dann mit 51 Sekunden zu spielen auch noch einen 50-Yard-Field-Goal. Ja, und auch der Kick ist rechts vorbei. Ich habe leider vergessen, die Soundbites rauszuschneiden. Das ist der Nachteil, wenn man wieder arbeiten muss, hat man nicht mehr ganz so viel Zeit. Ja, leider beide Field Goals nicht gut. Beide mal aus 50 Yards. Beide Veteranen, Will Lutz und Greg Zuerlein, treffen nicht. Und Will Lutz hat dadurch aber das bessere Ende, denn sein Team gewinnt mit 10-9. Insbesondere halt durch den einen Extrapunkt, den er probiert und trifft. Die Panther, ja, ich sag mal, die haben sich diesmal ihr Geld wirklich verdient. Thomas Morstead für die Jets 7-mal im Einsatz gewesen. 45,1 sein Brutto, 44,4 sein Nettoschnitt. Also da ist wirklich nicht viel passiert. Ja, weniger als ein Yard, 0,7 Yards, um ganz genau zu sein. Der Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen, ja, das ist nix. 3 der 7 Punts bringt er in die 20 und da auch mal den EPA, das ist jetzt wirklich so ganz typisch für Panther. EPA von Thomas Morstead ist 0,04 plus und der von Riley Dixon ist minus 0,1. Also ja, das sind so doch typische Standardwerte. Riley Dixon, gerade erwähnt, für die Denver Broncos 8-mal im Einsatz gewesen. 8 Punts, längste 54 Yards, 42,4 Yards sein Bruttoschnitt, 38,5 sein Nettoschnitt. Er bringt von seinen 8 Punts 3 in die 20, davon einen in die 5-Yard-Linie. Das nicht nur in die 5-Yard-Linie, sondern Kasching, Spendenkonto freut sich, an die 1-Yard-Linie. Mims kann da den Ball downen, das Ganze gleich im ersten Drive gewesen, der Denver Broncos. Bei den Kickoffs, Greg Zuerlein geht 3 für 3, Will Lutz 1 für 3, der längste Return in diesem Spiel, 27 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel und da scheitern die Philadelphia Eagles deutlich in Tampa Bay, 33-16 gewinnen die Buccaneers. Chase McLaughlin, einer der underrated Kicker in der NFL, in diesem Spiel geht 2 für 2, was viel kurz angeht. 21 und 52 Yards sind die Distanzen, die er trifft. Jake Elliott probiert überhaupt keinen Field Goal in diesem Spiel, was schlecht für mich ist, denn ich hatte ihn als Fantasy-Football-Kicker. Macht allerdings 2 Extrapunkte bei 2 Versuchen, die er hat. Chase McLaughlin probiert auch einen Extrapunkt im dritten Viertel. Der wird allerdings geblockt und er wird nicht nur geblockt, sondern er wird retourniert zu einer Defensive Two-Point-Conversion. Ja, wenn man also einen geblockten One-Point-Kick zurückträgt, ja, und die Regel besagt, dass wenn ein One-Point-Kick-Attempt in einem Touchdown für irgendein Team endet, ist dieser Touchdown 2 Punkte wert. So genau ist es da gemacht. Ringo kann den Ball, der durch Rodgers geblockt wurde, recovern. Und schlängelt sich dann an der Seitenlinie längs. Der beste Spieler oder der Spieler mit der besten Chance, ihn noch ins Aus zu pushen, ist Trenton Gill, der neue Panther der Tampa Bay Buccaneers. Aber ich sag mal so, Trenton Gill eigentlich auch körperlich solider Spieler, aber ja, da hat so irgendwie die letzten 4 Zentimeter haben da gefehlt, um da etwas Grip zu kriegen und ihn noch ins Aus zu schützen. Ja, so hat es nicht geklappt. Wir haben eine Defensive Two-Point-Conversion erlebt, die ja, dann im Endeffekt allerdings auch keinen Einfluss mehr hatte. Die anderen 3 Extrapunkte, die Chase McLaughlin probiert, die sind allerdings erfolgreich. Trenton Gill, wie gesagt, der neue Panther, der Tampa Bay Buccaneers hatte 4 Punts in diesem Spiel für einen 37,5-Yard-Bruttoschnitt. Das ist jetzt also auch nicht ja, die Superwelt, aber immerhin, alle 37,5-Yards sind auch netto und er bringt einen Punt in die 20 und einer seiner Punts wird gemufft und nicht nur gemufft, sondern er wird sogar recovered von Tampa Bay im ersten Viertel, kurz vor Ende des ersten Viertels an der eigenen 18-Yard-Linie hat Dijon den Ball nicht richtig aufnehmen können, beziehungsweise, wenn ich mich recht entsinne, ist der durch seine Beine gegangen und hat ihn dabei Finger berührt. Also war das so. Und dann ist ein, glaube ich, zweiter Tampa Bay Buccaneers-Spieler darauf gefallen, der dann eigentlich der dann ganz sicher eine Berührung zustande brachte. So. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also ein Spieler hat den Ball eventuell berührt, ein zweiter hat ihn auf jeden Fall berührt und den Ball konnte dann von Tampa Bay gesichert werden und das Ganze in hervorragender Ausgangsposition an der 22-Yard-Linie von Philadelphia. Ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht vollkommen mit irgendeinem anderen Spielzug. Rain Man ist der Panther der Philadelphia Eagles. Der hatte einen 70-Yard-Punt in dem Spiel. Das ist sehr gut. Das gibt natürlich auch Spendengeld. 5 Punts für einen 56,4 Yards brutto, 49,2 Yards Netto-Schnitt, hat ein Touchback halt gehabt und kann leider keinen der 5 Punts in die 20 bringen. Sprich, der hat jedes Mal von relativ weit hinten geschossen. Das kann ich bestätigen, denn alle seine 5 Punts waren auch Power-Punts, was also bedeutet, dass die jeweils von mindestens innerhalb der eigenen 35-Yard-Linie kamen. Es gab 6 Touchbacks bei 7 Kickoffs, die Trenton Gill ausgeführt hat. Dabei schafft er übrigens einmal auch einen Touchback 20, also einmal einen Ball, der vorher in der Landing Zone aufkommt und es dann in die Endzone geht und dadurch keinen Touchback an der 30-Yard-Linie produziert, sondern einen Touchback an der 20-Yard-Linie. Ein Kickoff wird von ihm 23 Yard retourniert und Brian Mann hat 2 Touchbacks bei 3 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Einen 14 Yard Return erlebt er auch noch. Das nächste Spiel ist der erste Sieg der Cincinnati Bengals. Die schlagen die Carolina Panthers 34-24. Letzte Woche hatte ich noch von der Evan McPherson-Krise gesprochen. Die ist vom Tisch. Dafür möchte ich mich doch offiziell entschuldigen. Da gibt es keine Zweifel mehr. Naja, bis zum nächsten Mist. Aber Evan McPherson in diesem Spiel 2 für 2 und einmal aus 46 Yards im letzten Viertel erfolgreich, aber davor im dritten Viertel aus 56 Yards. Also das auch ganz hervorragend. Eddie Pinheiro auf der anderen Seite, die normalerweise einzige Offensive der Carolina Panthers, der trifft aus 48 Yards. Beide Kicker machen 3 respektive Evan McPherson 4 extra Punkte. Ryan Rico ist der Panther, noch Panther der Bengals. Da könnte ja Robbins demnächst zurückkehren. Der hatte 3 Punts in diesem Spiel für einen 56,7 Yard brutto, 41,3 Yards Netto-Schnitte. Für mich war Rico ja der Panther, der am pro-readysten war in diesem Jahr. Und ich glaube, er hat auch mit den 4 Spielen, die er jetzt gemacht hat, gezeigt, dass er ein Hammer-Schussbein hat. Und es würde mich also nicht wundern, wenn der zumindest gleich, sollte Robbins zurückkehren, gleich auf dem Practice Squad zumindest warm gehalten wird oder sich ein anderes Team ihn doch mal sehr genau anschaut. 2 seiner 3 Punts bringt er in die 20, einen sogar in die 10. Auf der anderen Seite Johnny Hecker, der in diesem Spiel unter anderem mal wieder einen Pass probiert hat. Bei einem 4. und 3 im dritten Viertel will man über die Mitte zu Philippe Franks, dem Tight End, werfen, aber leider incomplete. Johnny Hecker ja ein Highschool-Quarterback gewesen, bekannt für seine Pässe, aber leider in diesem Fall nicht erfolgreich gewesen. Ja, wenn er da mal gepuntet hat, hat er das 2-mal gemacht. Einmal ein 55, einmal ein 47-Yard-Punt, 51 Yards sein Bruttoschnitt, 49,5 sein Nettoschnitt und ein Punt bringt er in die 20 bei den Kickoffs. Interessant, Evan McPherson 100% Touchback-Rate, 7 von 7. Eddie Pinheiro 0%, 0 von 5. Allerdings der längste Return für die Bengals auch nur 28 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da wurde es spannend. Kein Game-Winning-Field-Goal, aber ein Game-Winning-Touchdown für die Houston Texans kurz vor Ende gegen die Jacksonville Jaguars. 24-20 der Endstand. Cam Little ist der Rookie-Kicker der Jacksonville Jaguars, in der 6. Runde gedraftet worden. Unglaublich sympathischer Mensch, hat nämlich gerade was von mir bei Instagram geliked. Also ich mag den sehr und der ist erfolgreich in diesem Spiel bei den 2 Field Goals, die er probiert. Er trifft aus 41 und aus 52 Yards. Kaimi Fairbairn, ja eigentlich bekannt für lange Field Goals. In diesem Spiel musste er nur einmal ran, kurz vor der Halbzeit. ja, aus 30 Yards und das ist für ihn dann überhaupt kein Problem. Beide Kicker sind auch bei 3 bzw. bei 2 Extrapunkten erfolgreich. Die Panther Logan Cook für die Jacksonville Jaguars. 5 Punts für einen 50,6 Yard brutto, 46,8 Yard netto Schnitt. Er hat einen davon in die 20 gebracht, den sogar in die 10. Und was ist da dann wieder passiert? Genau ein Theme dieses Wochenende. Jeder mufft hier rum. Der Ball wurde gemufft. Von Sims an der 10-Yard-Linie ist dann auch wieder nach hinten gefallen und Jacksonville kann den Ball durch Thomas an der 2-Yard-Linie recovern. Also nochmal 8 Yards obendrauf ein Punt von Logan Cook, der dementsprechend auch ein deutlich positives EPA, einen deutlich positiven EPA hat. Plus 1,5, demgegenüber Tommy Townsend minus 0,05. Also ja, relativ wenig, aber wie gesagt, sobald man Plus hat, ist man schon gut als Panther und der Plus 1,5, das ist schon ganz hervorragend. Man macht dann halt einen Touchdown, wenn man den Ball an der 2-Yard-Linie so geschenkt bekommt. Tommy Townsend, 6 Punts für die Texans, 43,8 sein Brutto, 43,5 sein Nettoschnitt. 4 dieser 6 Punts bringt er in die 20 und von diesen 4 Punts sogar 2 in die 10. Bei den Kickoffs, Karen Little geht 100%, 5 von 5. Kaimi Farron geht 2 von 5, der längste Return allerdings auch nur ein 25-Yard-Return. Und eine Sache müssen wir natürlich noch erwähnen, das fast allerwichtigste in diesem Spiel. Logan Cook hat nämlich ein Tackle gehabt, nämlich Sims. Wenn er den Ball nicht gemacht hat, hat er auch retourniert und im dritten Viertel hat er einen 10-Yard-Return gehabt, wo Logan Cook ihn persönlich ins Aus eskortiert hat, ausgeschubst hat. Ja, das ist also sehr schön spendenrelevant und bisher hatten wir ja noch nicht so viele Kicker-Panther-Tackles in dieser Saison. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, es ist sogar das Einzige, was wir auch in diesem Wochenende haben. Aber vielleicht wird uns das nächste Spiel da eines Besseren belehren. Commanders gegen Cardinals ist dieses. Und ja, da gewinnen die Red Hot Washington Commanders 42-14. Ja, einer der Gründe, warum die Commanders so gut sind, ist natürlich ihr neuer Kicker, Austin Seibert. Der ist nämlich fehlerfrei. Auch in diesem Spiel geht 4 von 4 bei Extrapunkten, 2 für 2 bei Field Goals, trifft aus 45 zur Halbzeit und aus 38 Yards. Matt Prater auf der anderen Seite, der Veteran der Arizona Cardinals, ja, ruhigen Tag, 2 für 2 bei Extrapunkten. Er musste mal wieder ran. Es ist unfassbar, aber nach ja, fast 3 Spielen musste Tress Way mal wieder punten. Ein einziges Mal allerdings auch nur. Tress Way einen Punt gehabt. Wie gesagt, der hat jetzt in den letzten drei Spielen einen Punt gehabt. 51 Yards war dieser lang, wurde für 4 Yards retourniert. Dementsprechend ist sein Nettoschnitt 47 Yards. Blake Gilligan für die Arizona Cardinals, der muss ein bisschen häufiger ran. 4-mal, 62 Yards sein längster, 48 Yards sein Bruttoschnitt, 44 Yards sein Nettoschnitt. Immerhin bringt er einen Punt in die 20, den sogar in die 10. Hat allerdings auch einen 16-Yard-Return von Zaccheaus einmal im dritten Viertel zulassen müssen. Austin Seibert geht 2 von 7 bei den Kickoffs. Der längste Return, ein relativ langer, 39 Yards für die Arizona Cardinals von Dallas. Hätte allerdings auch fast in der Katastrophe geendet, denn ganz am Ende verliert er den Ball. Kann allerdings, Entschuldigung, von DeMarcado noch gesichert werden. Bei Matt Prater ist das ein bisschen einfacher. Der geht 3 für 3 bei Kickoffs, was Touchbacks angeht. Wir kommen zum nächsten Field Goal, welches auch so ziemlich das einzige Highlight ist für die New England Patriots. Denn die verlieren bei den San Francisco 49ers mit 30 zu 13. Ja, in der Menge ist Jake Moody erfolgreicher, der Kicker der 49ers. 3-mal tritt er an für Field Goals. 3-mal ist er erfolgreich aus 22, aus 26, aus 41 Yards. Ja, aber die Weite, da gewinnt ganz klar Joey Sly von den Carolina Panthers, hätte ich jetzt fast gesagt. Ein altes Team, das kommt, weil Greg Olsen das Spiel moderiert hat und auch gesagt hat, dass er mit Joey Sly zusammen gespielt hat und der weiß, dass er das Schussbein hat, denn Joey Sly hat ein sehr langes Field Goal probiert. Es war jahrelang das Rekord, die Rekordweite in der NFL. 63 Yards bis 2014, ja, Matt Prater aus 64 Yards erfolgreich war und dann Vor 2 Jahren war es, glaube ich, 3 Jahren, Justin Tucker aus 66 Yards das Field Goal gemacht hat. Aber Joey Sly zur Halbzeitsirene aus 63 Yards mit auch noch ein klein wenig Luft, jetzt nicht viel, aber ein klein wenig Luft war da, ist er erfolgreich. Und im letzten Viertel trifft er nochmal aus 54 Yards. Dementsprechend das durchschnittliche Field Goal, was er in dem Spiel gemacht hat, kam aus einer Länge von 58,5 Yards. Das ist doch sehr, sehr beeindruckend. Jake Moody bei Extrapunkten geht 3 für 3, Joey Sly nur 1 für 1. Die Panther, Bryce Behringer für die Patriots, hat 4 Punts für einen 49,0 Yard Brutto, 45,0 Yard Nettoschnitt, bringt alle 4 in die 20, alle 4 in die 20, einen sogar in die 10. Auf der anderen Seite Mitch Wischnowski, ja, Special Teams ist ein Thema bei den 49ers, nicht so sehr das eigentliche Kicking, sondern eher Coverage und Co. Das läuft da nicht so ganz gut. Ich höre da auch einiges aus der Fanbase. Da werden Köpfe gefordert. Mitch Wischnowski, 3 Punts für einen 44,3 Yard Bruttoschnitt. Das ist noch okay, aber nur 31,3 Yards netto. Das ist dann halt nicht mehr so ganz okay. Und das Ganze ist noch nicht mal durch irgendwie lange Returns oder so gekommen, sondern das sind halt immer Returns, so da mal 13 Yards, da mal 15 Yards und dann nochmal 11 Yards. Das ist halt nicht gut. Das kann man nicht machen. Reicht das für einen Gegner wie New England, aber ja, kommen ja auch nochmal andere Brocken. Jake Moody, 6 Touchbacks bei 7 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Einen 30-Yard-Return, auch da, also ein relativ langer Return, den er zulassen muss. Joey Sly lässt auch einen Return zu, der ist 23 Yards lang. Ansonsten produziert er noch 2 Touchbacks. Das nächste Spiel, da gewinnen die Las Vegas Raiders gegen die Cleveland Browns 2016. Auch hier wieder lange Field Goals im Spiel von beiden Kickern. Dustin Hopkins, da allerdings deutlich weiter unterwegs für die Cleveland Browns. Er tritt an aus 56 Yards und ist erfolgreich. Daniel Carlson für die Raiders, 2 Field Goals im zweiten und im dritten Viertel. Im zweiten ist er aus 52 Yards erfolgreich. Im dritten Viertel ist er aus 34 Yards erfolgreich. Wir haben den zweiten und damit auch letzten Extrapunkt, der an diesem Wochenende daneben ging, zu Beginn des letzten Viertels, Dustin Hopkins aus 33 Yards, das ist nur bei Extrapunkten so, ist da nicht erfolgreich, sein Kick geht links vorbei, den anderen macht allerdings Daniel Carlson, ist da ein bisschen kompromissloser, der geht 2 für 2. Die Panther in diesem Spiel, vielleicht, ja, könnte es ein bisschen übertrieben sagen, aber vielleicht eines der größten Panther-Duelle, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Coy Bojorges, linksfüßiger Panther für die Cleveland Browns gegen AJ Cole von den Raiders. Coy Bojorges in diesem Spiel hatte 5 Punts. Sein kürzester, 37 Yards lang, allerdings 37 Yards, gedownt an der Raiders 3-Yard-Linie. Auch da, ja, nicht immer Länge entscheidet, Placement ist da wichtig. Sein längster Punt, 84 Yards. 84 Yards, leider Touchback. Er hat dann noch einen Touchback mit einem 74-Yard-Punt. Coy Bojorges in dem Spiel, ein 84-Yard-Punt, ein 74-Yard-Punt, ein Punt an die 3-Yard-Linie gebracht. Das zusammen ergibt einen Bruttoschnitt von 63,2 Yards. Sein Nettoschnitt 50,4, insbesondere halt durch diese beiden Touchbacks. Unglaublich. AJ Cole, auch nicht sehr viel schlechter. 4 Punts, 67 Yards sein längster, 58 Yards sein Bruttoschnitt, 50,5 Yards sein Nettoschnitt. Das ist noch 0,1 Yard besser als Coy Bojorges. Von seinen 4 Punts bringt er 2 in die 20. Beide bringt er in die 10. Und der andere war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Die anderen beiden waren jetzt, glaube ich, auch gar nicht so weit davon weg. Von diesen 2 Punts, die er in die 10 macht, bringt er einen in die 5-Yard-Linie, nämlich exakt an die 5, wo er out of bounds geht. Jetzt also nicht gedownt, sondern ein super schöner Punt gewesen, der an der 5-Yard-Linie out of bounds geht. Kein Touchback. Einzige ist, er muss einen 17-Yard-Return von Prochet zulassen. Das war das einzige negative Highlight für die Panther in diesem Spiel. Trotzdem muss man sagen, Coy Bojorges, obwohl der diese unglaubliche Leistung hatte, hat ein Minus-EPA. Also es kommt dann ja auch immer darauf an, was machen halt der Gegner dann mit dem Ball, den man dann erhält. Und dann ist es auch egal, ob du den an der 3-Yard-Linie zu einem 97-Yard-Touchdown machst, dann hast du halt trotzdem einen negativen EPA. Der ist allerdings wenig negativ, minus 0,12. AJ Cole hingegen positiver EPA, 0,22. Also, unglaubliche Panther-Performance im Spiel zwischen den Raiders und den Browns. Kickoffs, ein Touchback für Danny Carson bei 5 Versuchen, längster Return 29 Yards, allerdings auch ein Ball, der gemufft wurde, nämlich an der 1-Yard-Linie von Brightwell, kann den Ball allerdings dann schnell wieder aufnehmen und noch für 12 Yards retournieren. Dustin Hopkins, 2 Touchbacks bei 4 Kickoffs, die er ausgeführt hat, der längste Return für die Raiders war über 28 Yards. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da gab es überraschend wenig Punkte, aber es gewinnen die Chiefs gegen die LA Chargers 17-10. Harrison Butker trifft auch nicht alles. Und tatsächlich war ein Kick von ihm zu kurz. Hat man bisher auch in der NFL-Saison erst das 2. Mal gehabt, aber man muss dann auch sagen, gut, es wäre halt auch das zweitlängste Field Goal in der NFL-Geschichte gewesen. Natürlich jetzt geteilt mit Brandon Aubrey. 65 Yards, sein Kick. Leider ein klein wenig zu kurz, kurz vor der Halbzeit. Das klappte nicht, aber aus 37 Yards ist er dann später nochmal erfolgreich. Auch sein Gegenüber, Cameron Dicker, ist nicht ganz perfekt in dem Spiel. Er trifft zunächst aus 50 Yards, dann allerdings aus 55. Im dritten Viertel ist sein Kick rechts vorbei. Bei den Extrapunkten hingegen alle perfekt. 2 für 2, Butker, Dicker 1 für 1. Die Panther, J.K. Scott für die Chargers, 6 Punts für einen 53-Yard-Brutto-Schnitt, bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 5-Yard-Linie, nämlich an die 4-Yard-Linie, um da ganz präzise zu sein. Das kann Matt Ariza ebenso. Der Puntgott hat 4 Punts in diesem Spiel für einen 50-Yard-Brutto und alle Yards davon sind auch netto, also exakt kein Return, kein Touchback, nichts. Und alle 4 Punts sind in der 20. Von diesen 4 Punts in der 20 sind 2 in der 10 und einer in der 5, nämlich exakt an der 2-Yard-Linie. Dann springt der Ball nochmal kurz auf und geht an die 1-Yard-Linie, was natürlich super ist, denn das gibt nochmal extra Spendengeld. Also ein Punt an die 1-Yard-Linie für Matt Ariza. Kickoffs, Dicker geht 3 für 3, Harrison Butker 4 von 4. Da sind wir also sehr schnell durch. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen sehr deutlich die Baltimore Ravens die Buffalo Bills 35-10. Tyler Bass ist ja auch nicht so unbedingt der allersicherste Kicker in der NFL-Geschichte und mit jedem Mist, den er hat, ja, schaut sich, glaube ich, die Fanbase immer mal wieder ein paar neue Namen an, die man sich vielleicht mal anschauen könnte. Tyler Bass in diesem Spiel trifft zunächst aus 50 Yards im ersten Viertel, aber mit dem ersten Spielzug des letzten Viertels ist sein Kick aus 48 Yards links vorbei. Und ja, weiß nicht, ob das so gut ankommen wird bei der Fanbase der Bills Mafia. Justin Tucker in diesem Spiel, wir haben die Tucker-McPherson-Krise für ein Teil zumindest erstmal beendet. Bei Justin Tucker warten wir noch ein bisschen ab. Hat nämlich nur Extrapunktversuche in dem Spiel. Geht 5 für 5. Tyler Bass da 1 für 1. Die Panther Sam Martin bei den Bills. 6 Punts. 48,2 sein Brutto. 39,2 sein Nettoschnitt. Kommt dadurch, dass er insbesondere einen Touchback hat. Bringt 2 der 6 Punt in die 20. Und Jordan Stout bei den Baltimore Ravens hat 4 Punts gehabt. 44,2 Yards sein Bruttoschnitt. 42,8 Yards sein Nettoschnitt. Auch er hatte wieder einen Punt, der gemufft wurde, nämlich von Codrington. Der kann den Ball im dritten Viertel aber schnell selber noch sichern. John Stout bringt 3 seiner 4 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Bei den Kickoffs Tucker 6 von 6 und Tyler Bass 3 von 3. Wir kommen zum vorletzten Spiel und ja, da schlagen die Tennessee Titans die Miami Dolphins 31-12. Fantasy Football Performance für die Ewigkeit in unserer Fantasy Football Liga hat Nick Folk, also Fantasy Football, nur Kicker, hat Nick Folk nämlich, glaube ich, den neuen Rekord aufgestellt. Knapp 55 Punkte hat er mit seiner Leistung erzielt, denn da werden ja nicht nur Field Goals gezählt, sondern es gibt auch extra Punkte für weite Field Goals. Und Nick Folk hat Field Goals erzielt in diesem Spiel aus 53, aus 52, aus 47, aus 51 und zum Abschluss nochmal aus relativ lockeren 29 Yards. Das bringt doch sehr viele Punkte. Er geht also 5 von 5 in diesem Spiel. Längste Field Goal 53 Yards, durchschnittliche Field Goal Länge ja knapp 47 Yards. Das ist richtig gut. Allerdings sein Gegenüber Jason Sanders, der kann das noch so ein bisschen toppen, denn sein durchschnittliches Field Goal kam aus 50 Yards, was dadurch kam, dass er ein sehr langes Field Goal hatte, nämlich ein 56 Yard Field Goal und dann noch ein normales, sage ich mal, aus 44 Yards. Also da zumindest im Durchschnitt ist er ein bisschen besser, allerdings in der Quantität doch deutlich geringer. Und insbesondere kommt dann noch dazu, dass Nick Folk die einzigen Extrapunkte macht in diesem Spiel. Geht da 2 für 2. Jake Bailey und Ryan Stonehouse, das sind die Panther. Bailey für die Dolphins, der hatte 5 Punts für einen 47,6 Yard Brutto und 39,6 Yard Netto-Schnitt. Ein längerer Return, nämlich von Jackson über 17 Yards im zweiten Viertel. Auch Ryan Stonehouse muss einen längeren Return, richtig langen Return sogar, zulassen, nämlich von Braxton Berrios über 27 Yards im dritten Viertel. Ansonsten hat er 5 Punts, 41,8 Yards sein Bruttoschnitt, nur 32,4 Yards sein Nettoschnitt, langer Return und dann halt auch noch einen Touchback gehabt. Aber er bringt die immerhin 2 Punts in die 20, einen davon sogar in die 10. Jake Bailey, dem wir kurz zurückkommen, denn der hatte den ersten kritischen Punt an diesem Wochenende und ich glaube, das ist auch der einzige. Wir hatten bisher in der ganzen Saison sehr, sehr wenige kritische Punts sind Punts, die von weit hinten kommen und dann nicht einmal eine Länge von 40 Brutto-Yards haben. Er hatte im zweiten Viertel einen 30-Yard-Punt von der 26, der eigenen 26-Yard-Linie. Das ist natürlich nicht gut. Aber er hat dann auch noch eine Sache gemacht, die interessant ist. Denn ganz am Ende des Spiels wollten nach einem Safety, wollte man einen Onside-Kick ausführen. Ein Safety ist ja ein Free-Kick. Da kann man auch einen Onside-Kick machen. Das wurde deklariert. Und man hat dann Jake Bailey als Panther dahingestellt, der das machen sollte. Da muss der Ball tatsächlich nur 10 Yards in der Luft sein. Wie bei einem normalen Onside-Kick. In dem Fall darf es allerdings auch ein Punt sein. Bei dem normalen, wenn es kein Safety-Free-Kick, wie gesagt, beim normalen Kickoff muss der Ball ja vom Boden kommen oder als Dropkick ausgeführt werden. Da darf es auch ein Punt sein. Ja, und die Dolphins haben das probiert. Allerdings war der Ball zu weit. Das ist dann ein Problem, denn es gibt ja für die Regeln, die neuen Regeln, gibt es ja die Setup und die Landing Zone. Und auch der Onside-Kick muss dann in der Landing-Zone sein. Man möchte damit verhindern, dass man sagt, ja, gibt jetzt einen Onside-Kick und das Return-Team stellt halt keinen tiefen Mann auf und man kickt dann den Ball einfach tief Richtung Endzone. Alle müssen nach hinten laufen und ja, wenn man Glück hat, recovert man dann den Ball sogar. Das möchte man da so natürlich verhindern. Also sagt man, nein, der Ball muss in der Landing-Zone aufkommen, die halt, bin mir da tatsächlich nicht ganz sicher, auch Fernsehen wurde es nicht deutlich erklärt, selbst der Regelexperte hat auf die Frage nur geantwortet, gibt es da auch eine Landing Zone? Ja. Und ich glaube, alle haben darauf gewartet, dass er sagt, wo die ist. Ich bin mir sehr sicher, er wusste es auch nicht. Also ja, das, ja, glaube ich, war ein bisschen problematisch. Ja, der Ball war dann aber zu weit und dann gibt es eine der drakonischen oder vielleicht sogar die drakonische Strafe im Football. Nämlich, es gibt ein Personal Foul gegen den Kicker und der Gegner bekommt den Ball und das persönliche Foul wird halt komplett angerechnet. Und in diesem Fall war es halt so, dass der Ball ja von der 20-Yard-Linie, war ein Safety-Free-Kick, ausgeführt wurde. Persönliches Foul, half the distance to the goal, 10-Yard-Linie, da dann Ballbesitz für den Gegner. Ja, das ist schon ein bisschen kritisch. Schön zu sehen war, dass anscheinend niemand die Regel kannte. Der Special Teams Koordinator der Tennessee Titans ist ausgeflippt, weil irgendein Spieler hatte Fair Catch gecallt, den Ball dann aber nicht gefair catched. Dann haben ihn halt die Dolphins recovered. Die Dolphins haben gedacht, wir haben jetzt den Ball. Also da war Chaos hoch 14. Aber ja, die Schiedsrichter haben es dann anscheinend richtig entschieden. Ich weiß aber auch nicht, wo die Landingzone jetzt wirklich ist. Ich habe keine Ahnung. Ich würde tippen, dass die etwa 10 Yards hinter dem Beginn der Setup-Zone ist. Das würde in dem Fall also bedeuten, etwa von der 30 bis 40 Yard-Linie. Aber das ist tatsächlich von mir nur geraten. Ich weiß es nicht. Ich habe dazu tatsächlich auch nichts gefunden. Das wird sicherlich bei Football Zebras, muss ich mal reingucken, ich werde das sicherlich nochmal erklären. Nick Folk hat nur Touchbacks produziert, um es mal die einfachen Sachen zu erzählen. Insgesamt bei 7 Kickoffs, die ausgeführt hat. Jason Sanders hatte 2 Touchbacks bei den 4 Kickoffs, die ausgeführt hat. Der hat auch einen Onside-Kick probiert, schon vorher gehabt, der dann allerdings auch nicht erfolgreich war. Ja, eine Sache, die ich vergessen hatte, es gab noch eine interessante Szene bei einem gemufften Punt, wirklich nur Muffs heute, von den Miami Dolphins, ein Punt von Ryan Stoners, der Tennessee Titans. Da wurde der Ball von Riley gemufft und Westbrook Ikhina hat den Ball dann recovered, aber das Ganze wurde sich dann nochmal angeguckt und es wurde dann gesagt, nee, sorry, der hat den Ball überhaupt nicht berührt, das war ein einfacher Punt. Das war in dem Fall gar nicht so gut für Ryan Sebastian. Das war nur ein 22-Yard-Punt. Den hätte er sicherlich dann zumindest noch 10 Yards weiter haben wollen. Ja, aber so läuft es halt manchmal. Wir kommen zum letzten Spiel. Da schlagen die Detroit Lions die Seattle Seahawks 42-29. Ja, in diesem Spiel soll ja irgendwie offensive, keine Ahnung, irgendwie viel passiert sein. Weiß nicht, interessiert mich nicht. Einzige, was mich interessiert, es gab in dem Spiel kein einziges Field Goal. Ein Field Goal wurde probiert durch Jason Myers aus 62 Yards. Das wäre natürlich super gewesen, es hätte wieder Spendengeld gegeben. Aber leider, der Ball war zu kurz, wurde retourniert dann sogar von Dorsey. Ja, ist dann bis zur, ich glaube, 22-Yard-Linie gekommen, ist da dann getackelt worden. Dabei im Tackle gab es noch einen Face Mask, also ja, ordentlich was los, aber leider ja, nicht erfolgreich gewesen dann. Ja, dafür extra Punkte, die wurden etwas häufiger erzielt. Jack Bates geht 6 für 6 für die Lions, Jason Myers 3 für 3. Panther waren jeweils 3-mal im Einsatz, Jack Fox für die Lions mit einem 46,3 Yard Brutto, Netto, also Brutto-Schnitt. Michael Dixon, der australische Panther für die Seattle Seahawks, hat einen 44,3 Yard brutto, allerdings nur 35,7 Yard Netto-Schnitt, mussten nämlich leider einen Touchback hinnehmen. Die anderen beiden Punts sind allerdings beide in die 20 und einen bringt er sogar in die 10. Um ganz genau zu sein, bringt er den an die 7 Yard Linie. Da ein Fair Catch von Raymond. Wir haben 6 Touchbacks bei 8 Kickoffs von Jake Bates. Auch der schafft wieder einen 20 Yard Touchback. Also auch da wieder Landing Zone gelandet, dann in die Endzone gegangen. Längster Return 28 Yards. Jason Myers hat 4 Touchbacks bei 5 Kickoffs, die er ausgeführt hat. Und dabei der längste Return 26 Yards. Und ich sehe gerade, dass ich mich geirrt habe, denn es gab in diesem Spiel doch einen Kicker-Tackle, nämlich bei einem langen Return von Williams, der war 53 Yards unterwegs und warum habe ich das nicht erwähnt als langen Return? Es gab dabei eine Strafe gegen Seattle, ein Offensive Holding, deswegen ja nichts mit den 53 Yards Return. Allerdings, was in der Ewigkeit beibehalten wird, ist, dass Jack Bates das Tackle out of bounds gemacht hat und dementsprechend 50 Cent für die Spendenkasse bereitgestellt hat. Das freut uns doch sehr. Also auch wenn es da für Seattle nicht so lief, wenigstens ein Kicker-Tackle für die Lions haben sie da zustande gebracht. Also nicht die Seahawks haben es zustande gebracht, aber sie haben es zumindest ermöglicht, sagen wir es doch mal so. So, damit haben wir alle Spiele durch und wir können uns den wichtigsten Sachen widmen, nämlich der Wochenstatistik. Insgesamt wurden in dieser Woche Nummer 4 der NFL-Saison 2024 64 Field Goals probiert, davon waren 53 erfolgreich, Trefferquote 82,8%. Das ist etwas schlechter als die Trefferquote in der Saison bisher, die bei 86,6% liegt. Allerdings, in dieser Woche hatten wir extrem lange Field Goals. Das durchschnittlich erfolgreiche Field Goal kam aus 43 Yards. Das ist 3,5 Yards länger als der Schnitt der Saison. Und der Fehlschuss, der ist allerdings fast exakt auf dem Saisonschnitt von 51,3 Yards. Ja, 51,0 ist da der Saisonschnitt. Ja, wir hatten den dritten Field Goal. Doink, 17 Kicks sind bisher links vorbeigegangen. 12 rechts, 2 waren zu kurz. 2 Extrapunkte waren nicht erfolgreich bei 76, die versucht wurden. Trefferquote war allerdings dadurch besser als im Saisonschnitt. Im Saisonschnitt haben wir 96,6 und in dieser Woche hatten wir 97,4. Natürlich interessant, wie es mit den Kickoffs ist, und wir haben in dieser Woche sehr viele Touchbacks gehabt, fast 72%. Dadurch steigt die Touchback-Quote in dieser Saison auf 68,1%. Diese Woche hatten wir übrigens keinen Kickoff out of bounds und auch keinen zu kurz, aber dafür immerhin 3 von 7 Touchbacks an die 20-Yard-Linie, die wir bisher gesehen haben. Das längste Field Goal an diesem Wochenende kam natürlich von Joey Sly aus 63 Yards. Brandon Aubrey aus 60 Yards ist der Einzige, der da noch im 60er-Club drin ist. Youngway Koo mit einem 58-Yard-Game-Winner da auf Platz 3. Der längste Punt des Wochenendes, die längsten Punts des Wochenendes kommen von Corey Bojorges, 84-Yard-Punt und ein 74-Yard-Punt. Auch Daniel Whelan hat einen 74-Yard-Punt. Es ist auch der längste Punt, der kein Touchback war. Der beste Powerpunter, wenig überraschend, auch Corey Bojorges mit einem 69,8 Yards Powerpunt Durchschnitt. 69,8 Yards, fast 70 Yards bei 4 Powerpunts, die er hatte. Unglaublich. Daniel Whelan auch nur knapp dahinter, 67 Yards bei allerdings nur 2 Powerpunts. Und dann AJ Cole 66,5 bei auch nur 2 Powerpunts. Hat ja schon erzählt, Las Vegas gegen Browns. Das war wirklich eine Punting-Klinik. Wir hatten einen einzigen kritischen Punt, 9 Punts in der 5, 6 Punts wurden gemufft. Ja, damit, ja, insgesamt haben wir in der ganzen Saison nur bisher 11 Punts, die gemufft wurden, 6 davon in der letzten Woche. 9 Returns waren länger als 15 Yards. Und wir haben jetzt schon 8 Punts gehabt, die an der 1-Yard-Linie endeten. Wir hatten 2 Tackles, glücklicherweise, Jake Bates und Logan Cook, damit insgesamt 4 jetzt in der Saison. Ein Fake hat leider nicht geklappt bei Johnny Hacker. Und ja, wir hatten glücklicherweise keine Strafen wegen Roughing oder Running into the Kicker. Pro Football Focus, da noch die Greats. Brandon Aubrey ist da zurzeit der beste Field Goal Kicker vor Youngway Koo, vor Joey Sly. Und ganz unten, ja, Justin Tucker, Greg Zuerlein und als letzter, wenig überraschend jetzt, Braden Narveson von den Green Bay Packers. Bester Kickoff Kicker ist Youngway Koo vor, neu dabei, Trenton Gill vor Jason Sanders. Schlechtesten Jason Myers, Tyler Bass, Kaimi Fairbairn. Kaimi Fairbairn da schon mit einer richtigen Lücke, wenn man das so sagen kann. Da, ja, ist schon ein klein wenig Platz. Ich schau mal eben, wie hoch sein Grade ist. 6,5. Oh Gott, das war wirklich schlecht. Der Beste hat ein Grade von 60,5. Der beste Panther ist laut PFF knapp J.K. Scott vor A.J. Cole und Bryce Berringer. Corey Bojorges ist da auf Platz 4. Die schlechtesten Panther, ja, Jay Kamada, der wurde jetzt auch schon ausgetauscht. Ansonsten Thomas Morstead, Ryan Wright und Ryan Stonehouse. Das ist zurzeit der am schlechtesten aktive Panther, wenn man so will. Die beste Hangtime von allen Panthern hat zurzeit J.K. Scott. Im Durchschnitt 4,82 Sekunden ist der Ball in der Luft. Dann Daniel Whelan 4,79 und dann schon ein kleines Loch auf Tommy Townsend 4,63. Die schlechtesten da sind Jake Kamada 3,93 und immer noch Tress Way, der ja irgendwie auch keine Chance hat, den Wert richtig zu verbessern, 3,86. Also ja, 4 Sekunden ist da ja so das absolute Minimum, was man haben will. Das muss da noch ein klein wenig besser werden für Tress Way. Aber ja, wenn die Offensive so klickt, dann muss man halt auch wenig punten. Schön ist auch der Kicking for Squirts Zwischenstand. Der ist jetzt nämlich hochgegangen auf 80,15 €. Also wir haben die 80 Euro schon gepackt. Das sieht doch gut aus für unser Ziel, 250 Euro zu erreichen. Aber soll natürlich nicht heißen, dass ihr nicht noch einsteigen sollt, sondern ihr müsst da mitmachen, solltet mitmachen. Ja, würde mich freuen, wenn sich da noch irgendeine Kategorie findet. Kontaktiert mich über die Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder meine Homepage smk-blog.de, wo es ja unter anderem auch diese Statistiken in aller Breite und Ausführlichkeit im Stats Center gibt. Alles explizit für Kicker und Panther aufbearbeitet, gerade frisch neu gemacht mit den PFF-Grades von dieser Woche. Das war die National Football League und wir gucken mal in Spieler, die vielleicht in die National Football League demnächst kommen, nämlich im College Football. Wer war da denn besonders gut in dieser Woche? Tragisch endete das Spiel für die Virginia Tech Hokies gegen die Miami Hurricanes, denn die Hokies hatten ein Hail Mary Touchdown Pass geworfen, so hatten es zumindest die Schiedsrichter entschieden auf dem Feld, aber nach Review wurde gesagt, nein, der Ball ist incomplete. Ich persönlich habe das also so, ja, hundertprozentig, sagen wir ein bisschen mit Hokie-Fanbrille, so habe ich das jetzt nicht gesehen, und aber ja, was soll man machen? Es hat dann nicht geklappt und man verliert 38-34 gegen die Miami Hurricanes. Es lag aber nicht am Virginia Tech-Kicker John Love, denn der war perfekt in dem Spiel, hat 2 Field Goals probiert, inklusive einem 57-Yard-Field-Goal, und das andere Field-Goal kam aus 52 Yards. Also ganz hervorragende Leistung von John Love. Auf der anderen Seite der Kicker der Miami Hurricanes, auch nicht schlecht. Das ist Andres Borregales, der Bruder vom früheren Lou Groza Award-Winner, José Borregales. Da fiel mir der Name jetzt tatsächlich nicht ein. Ich hoffe, ich schneide raus die 8 Sekunden, die ich jetzt überlegen musste. José Borregales, der hatte in dem Spiel einen 56-Yard-Field-Goal. Also wir hatten in dem Spiel Field-Goals aus 52, aus 57 und aus 56 Yards. Ja, leider mit dem nicht glücklichen Ende für John Love von den Virginia Tech Hokies. Nicht ganz so gut lief es bei einem anderen John, nämlich John Hall. Das ist der Kicker der Nebraska Cornhuskers. Die Cornhuskers gewinnen 28-10 gegen die Purdue Boilermakers. Lag jetzt nicht so sehr am deren Kicker. Der trifft alle Extrapunkte, die er probiert, das ist schön, aber bei Field Goals geht er ja 0 von 3. Aus 44 Yards wird sein Kick noch geblockt, aus 42 und aus 32 Yards, ja, sind seine Kicks nicht gut. Dementsprechend lief es da nicht ganz so gut. Zur Halbzeit stand das Spiel übrigens 0-0. Die Sequenz in diesem Spiel, der Kicker der Purdue Boilermakers hat in dem Spiel auch ein Field Goal daneben gesetzt. Sequenzen, also die Drive-Sequenzen in diesem Spiel in der ersten Halbzeit. Punt, Punt, Missed Field Goal. Punt, Punt, Missed Field Goal. Punt, 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 Missed Field Goal. Zweite Halbzeit wurde dann aber anscheinend deutlich besser. Wir kommen zum Panther der Woche, und da gehen wir mal in die, wenn man so will, zweite Liga, in den FCS-Bereich, die Football Championship Division. Da spielen ja unter anderem die Elite-Unis in der Ivy League, und eine der Elite-Unis ist Princeton, Go Tigers, und deren Panther Brady Clark ist in dieser Woche mein Panther der Woche. Die Tigers gewinnen gegen den Howard Bison mit 30-13, und Brady hat in dem Spiel 4 Punts für einen 47,3-Yard-Schnitt, bringt 2 dieser 4 Punts in die 20, einmal an die 9, einmal an die 15, und sein längster Punt 70 Yards. Das ist also sehr, sehr schön. Ich möchte einen Panther dann aber auch noch erwähnen, weil er von meiner Alma Mater kommt, von der Universität von Wisconsin, nämlich Atticus, allein der Name muss man schon erwähnen, Atticus Bertrams, natürlich in Australien. Atticus Bertrams hatte nämlich bei der deutlichen Niederlage der Wisconsin Badgers gegen die USC Trojans einen 74-Yard-Punt an die USC 1-Yard-Linie. Atticus Bertrams, ja, allein schon den Namen merken, klingt so ein bisschen wie so ein Nicht Game of Thrones, wie heißt Hunger Games. Die Tribute von Panem Name. Atticus Bertrams, 74-Yard-Punt an die USC. 1 leider, aber trotzdem verloren. Und das war sie auch schon, die 229. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich freue mich auf Sonntag, denn da ist ja das erste London Game. Was also bedeutet, man kann wunderbar irgendwie 10 Stunden auf der Couch rumgammeln, muss man irgendwie gucken, dass wir irgendwas zu essen machen, was irgendwie nicht arbeitsintensiv ist, sagen wir mal so. Das, ja, überbackene Nachos wäre da wieder ganz gut, denn das machen wir immer für 2 Tage. Das muss man dann immer nur quasi wieder warm machen. Aber ja, da wird wahrscheinlich was anderes gefunden werden. Wenn ihr wissen wollt, was wir gefunden haben, wahrscheinlich erzähle ich es nicht mehr, weil ich vergessen werde, dann hört doch nächste Woche rein. Bis dahin wünsche ich euch ganz tolle Tage und eine großartige Woche. Bis dann.